ARD.
Moin, ich bin Maike Nielsen. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute war wieder viel los in Hamburg und dabei wurde es teilweise auch ganz schön laut. Heute sind nämlich etwa 1000 Beschäftigte der Stadt in den Warnstreik getreten. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Und das hier hat uns zum Beispiel diese Beschäftigte vom Hamburg-Service dazu gesagt.
Für alles ist Geld da. Für Toiletten, die wieder zubetoniert werden, für über 10 Jahre Planung für die Kölbrandbrücke. Wir arbeiten jeden Tag für die Hamburger und wir geben uns so viel Mühe und das wird überhaupt nicht honoriert und deswegen stehe ich hier.
Ja, und was da der Hintergrund ist, darüber reden wir gleich nochmal. Dann reden wir noch über einen besonders schweren Fall von Gewalt in einem Hamburger IT-Unternehmen. Der wurde vor dem Hamburger Landgericht verhandelt. Zuerst aber sprechen wir über den Anschlag in Sydney, Australien, am Bondi Beach. Da haben die Menschen ja gestern Chanukka gefeiert, das jüdische Lichterfest. Und das wird auch bei uns in Hamburg begangen. Wie ein Hamburger den Anschlag gestern erlebt hat, unter anderem darüber sprechen wir jetzt. Heute am 15. Dezember.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ihr habt es gehört oder gelesen, 2 Männer haben gestern am Bondi Beach in Sydney eine jüdische Chanukka-Feier attackiert und mit Schüssen 15 Menschen getötet und mindestens 40 Menschen verletzt. Mika Kessler aus Hamburg, der macht gerade Urlaub in Australien, der war dabei, als das Attentat passierte. Und ich habe ihn vorhin gefragt, wie er den Angriff erlebt hat.
Sind alle Menschen aus dem Zentrum des Strandes in sämtliche Richtungen abgehauen, teilweise sind Leute ins Wasser gehüpft, nach Norden, nach Süden abgehauen, auch in unmittelbarer Nähe des Anschlags sind Menschen gelaufen, so wie ich das feststellen konnte. Und auch wir haben unsere Sachen gepackt, beziehungsweise haben unsere Wertsachen genommen, unser Strandhandtuch haben wir auch liegen lassen und sind dann Richtung Süden abgehauen mit allem Mann. Wir sind einfach nur gelaufen. Man hat nebenbei noch Menschen gesehen, ältere Menschen, denen dann geholfen wurde, möglichst schnell aus der Gefahrenzone rauszukommen. Und wir haben uns dann das nächstbeste Taxi gesetzt und sind ins Zentrum gefahren.
Ja, Mika Kessler aus Hamburg, der damit verschiedenen Freunden am Strand gefeiert hat. Nun feiern wir das jüdische Lichterfest zurzeit ja auch in Hamburg. Und wir haben deshalb Philipp Strichartz, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Hamburg, gefragt, wie er jetzt die Lage in Hamburg sieht.
Ja, natürlich schon Sorge. Wir haben gestern einen Chanukka-Markt gehabt auf unserem Schulhof in der Josef-Karlebach-Schule. Ich war selbst etwas unsicher, wie viele Menschen da hinkommen würden und war dann sehr begeistert, dass gerade viele Menschen ihre Solidarität zeigen wollten. Es war besonders voll. Das stärkt natürlich dann jeden Einzelnen, wenn er sieht, dass alle anderen auch kommen und doch gute Stimmung ist und man sich gerade besonders solidarisch zeigen möchte. Es waren viele Menschen extra angereist, einige auch aus der Nachbarschaft auch dabei, also nicht nur jüdische Hamburger. Und das war doch ein schönes Gefühl der Geschlossenheit, gerade vor dem Hintergrund eines solchen traurigen Anschlags.
Wir haben Philipp Strichartz dann auch gefragt, ob er befürchtet, dass so etwas wie am Bondi Beach auch bei uns in der Stadt passieren könnte. Und hat uns das hier dazu gesagt.
Ja, also diese Befürchtung hat man natürlich schon lange. Nach dem 7. Oktober 2023 nochmal ganz besonders. Aber ehrlich gesagt, auch vorher gab es diese Befürchtung und gibt es auch immer noch. Deswegen haben wir ja die Sicherheitsmaßnahmen, die wahrscheinlich jeder Hamburger kennt. Jetzt zeigt sich leider, dass diese Sicherheitsmaßnahmen eben doch nicht nur abstrakt sind, sondern die haben einen Grund. Wir hoffen natürlich, dass wir in Deutschland da etwas besser aufgestellt sind und gerade auch in Hamburg, als die Leute am Bondi Beach es waren, leider. In Deutschland, muss ich sagen, wird doch das Thema Islamismus sehr viel ernster gesehen, sehr viel ernster bekämpft. Ich meine aber trotzdem, dass man noch viel mehr machen könnte, auch in der öffentlichen Diskussion. Es sind gerade die Muslime, die häufig warnen vor den Gefahren des Islamismus. Insofern sollte man auf die Muslime, die ja auch die Experten sind, auch genau sagen können, was ist eigentlich noch der Islam und was ist Islamismus, viel mehr hören. Und sollte dann auch Konsequenzen dranhängen.
Ja, soweit Philipp Strichartz von der jüdischen Gemeinde in Hamburg. In Sydney, meinte Mika Kessler, ging das Leben heute weiter. Viele sind zur Arbeit gegangen. Die Stadt hat dazu aufgerufen, für die Verletzten Blut zu spenden. Und diesem Aufruf seien viele Menschen heute in Sydney auch gefolgt. Wenn ihr euch heute gewundert haben solltet, warum ihr Trillerpfeifen in der Innenstadt hört, das waren ja gut 1000 Menschen, die in den Bezirksämtern und den Landes- und Fachbehörden in Hamburg arbeiten. Sie sind dem Aufruf zum Warnstreik der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Die fordert nämlich 7% mehr Gehalt, mindestens aber 300 Euro mehr für die Beschäftigten der Stadt. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr bekommen und Auszubildende sollen unbefristet übernommen werden. Ja, soweit die Forderung. Unsere Stadtreporterin Anna Rüther, die ist zur ersten Kundgebung heute vor der Europapassage gefahren und sie hat sich mit vielen Streikenden unterhalten.
Ja, ich habe tatsächlich mit relativ vielen Leuten gesprochen. Und ich finde es so erstaunlich, dass du wirklich jedes Mal, wenn du jemanden ansprichst, du merkst ihnen, wie es ihnen geht. Du merkst, dass am Monatsende das Geld knapp ist. Und es ist wirklich egal, wo sie arbeiten. Sie alle klingen ähnlich und klingen verzweifelt.
Das ist tatsächlich so, ich bin Schulhausmeister in der Lohngruppe 6. Und das ist tatsächlich so, dass ich bei 3,5 bin, brutto. Da kommen dann runter, da muss ich Miete zahlen, Lebensmittel zahlen. Und das ist total schwierig. Über die Hälfte meines Gehalts geht für die Miete drauf.
Also wir haben jetzt aktuell gar keinen Tarifvertrag. Und das ist die größte Tariflücke des öffentlichen Dienstes.
Ja, wo sind Sie beschäftigt?
Jugendamt. Wir haben die Garantenstellung, dass es den Kindern in Hamburg gut geht und wir kommen diesem Anspruch überhaupt nicht mehr hinterher, weil wir unterbesetzt sind. Es sind fast 5000 Stellen in Hamburg nicht besetzt und weil wir eine hohe Fluktuation haben und dafür einfach auch zu schlecht bezahlt werden.
Ja, die erste Verhandlungsrunde hat ja Anfang des Monats stattgefunden. Und Verhandlungsführer ist Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel von der SPD. Er meinte, aus Sicht der Tarifgemeinschaft der Länder sind 7% mehr Gehalt zu viel. Aber er wirkte trotzdem ganz hoffnungsfroh, eine Tarifeinigung hinzubekommen.
Es entspricht der guten Übung, dass in der ersten Verhandlungsrunde die Gewerkschaften ihre Forderungen vorstellen. Wir haben Nachfragen dazu gestellt und wir haben uns einen Verhandlungsfahrplan für die zweite Runde gegeben, dass wir uns nämlich dann besonders kümmern wollen um die Nachwuchskräfte im öffentlichen Dienst. Insofern haben wir einen konsensualen Verhandlungsverlauf und ich verstehe, dass man bei Demonstrationen auch lautstark protestieren muss, aber wir haben einen sehr konsensualen Weg jetzt eingeschlagen, was den weiteren Verhandlungsverlauf angeht.
Ja, und weiterer Verlauf heißt nächste Tarifrunde und dies am 15. Januar. Kommen wir zu einem anderen Thema, Gewalt am Arbeitsplatz. Das ist ja was, was einige von uns auch schon erlebt haben, sei es nun Mobbing oder auch sexuelle Gewalt. Aber mit einem ganz besonders schweren Fall, da hat sich nun heute das Hamburger Landgericht beschäftigt. Es ging um einen Auszubildenden, der eine Kollegin niedergestochen hatte. Elke Spanner, unsere Gerichtsreporterin. Elke, du warst heute bei der Urteilsverkündung dabei. Sag nochmal, was genau war denn da eigentlich passiert?
Also letztendlich muss man sagen, ist das Ganze aus einer Situation der kompletten Überforderung heraus passiert. Es ist so, dass die beiden Auszubildende waren in so einem IT-Unternehmen, in Harburg ist das ansässig. Und die haben zusammen ein Projekt bekommen. Eigentlich eine ganz nette Sache. Die beiden sollten zusammen ein Programm entwickeln, was auch nur so hausintern genutzt werden sollte. Also nicht so wahnsinnig Wichtiges. Aber die waren komplett überfordert damit. Und dann war es so, dass sich das immer mehr hingezogen hat. Sie, die Kollegin, hat wohl irgendwie total Druck gemacht, dass es jetzt langsam mal über die Bühne gehen muss. Er war überfordert damit und hat sich dann, so hat das Gericht das jetzt rekonstruiert, immer mehr erst in so eine Wut und dann in so einen totalen Hass auf diese Kollegin reingesteigert. Sie sagte auch, die Richterin, dass dieser lange Prozess, das hat sich ewig hingedauert, die beiden einfach komplett mürbe gemacht hat. Und irgendwann dann auf einmal hatte er Tötungsfantasien. Also irgendwie schien für ihn die Lösung dieses Problems auf einmal zu sein, dass die Kollegin nicht mehr lebt. Und da hat er sich dann ziemlich reingesteigert, über 3 Wochen immer mehr, hat dann irgendwann ein Jagdmesser mitgenommen zur Arbeit. Und als es dann wieder um den Streit ging, wieder um dieses Programm, was sie nicht hinbekommen haben, da hat er dann versucht, sie niederzustechen. Sie hat so reflexartig aus dem Augenwinkel irgendwas gesehen, reflexartig die Hand hochgehoben, das abgewehrt. Es kam dann noch zum Gerangel zwischen den beiden um das Messer. Dann hat sie um Hilfe gerufen. Kollegen haben sie dann aus der Situation befreit. Und er ist dann ins Gefängnis gekommen, wo er heute jetzt verurteilt wurde wegen versuchten Mordes zu 7,5 Jahren Gefängnis.
Das ist eigentlich absolut unvorstellbar, so eine Situation. Wie hast du denn den Mann heute erlebt?
Also das Bild, was man so von ihm so hatte im Prozess, das passte so gar nicht zu dieser Tat, die da so zu hören war. Also er saß da die ganze Zeit so sehr ruhig, hat die ganze Zeit die Hände vor sich gefaltet gehabt, so ein bisschen, als wenn er beten würde, den Kopf so leicht schräg gelegt, hat total konzentriert zugehört, hat eigentlich so ein ganz, ja, warmes, weiches Gesicht, finde ich. Aber das, was die Vorsitzende Richterin heute alles erzählt, hat natürlich ein ganz anderes Bild von ihm vermittelt, ne? Also von jemandem, der komplett überfordert war, aber gleichzeitig auch total hilflos, der überhaupt nicht in der Lage war, da irgendwie sozial adäquat mit umzugehen mit seinem Problem. Man müsste ja eigentlich denken, dass er da sich mal an irgendwelche anderen Kollegen oder Vorgesetzte gewandt hätte, um sein Problem zu lösen. Hat er alles nicht gemacht. Also er wirkte auf mich insgesamt einfach total hilflos.
Hat er denn Reue gezeigt?
Ja, das hat er im Prozess. Er hat gleich eingestanden, was er gemacht hat, hat auch gleich eingestanden, dass er schon Wochen vorher im Grunde den Plan gefasst hat, sie zu töten. Also er hat gar nicht erst versucht, auf sowas wie eine Affekttat oder so zu gehen, was natürlich eine sehr viel mildere Strafe zur Folge gehabt hätte, sondern er hat das alles eingeräumt, hat auch von sich aus gleich 25.000 Euro Entschädigung bezahlt, hat dafür mit seiner Mutter so einen notariellen Vertrag abgeschlossen, dass sie ihm das Geld gegeben hat und so. Also er hat schon, glaube ich, erkannt, dass das natürlich eine absolut fatale Lösung war, die er da gesucht hat. Aber als er darauf kam, war es einfach zu spät. Da hat er die Tat schon begangen und jetzt bringt ihn das für sehr viele Jahre ins Gefängnis.
Ja, jetzt ist also das Urteil gefallen. 7,5 Jahre Haft. Dankeschön, Elke. Und zum Schluss haben wir noch eine Neuigkeit, die vor allem diejenigen betrifft, die mit der S-Bahn zwischen Bergedorf und Altona unterwegs sind. Eure S-Bahn, die heißt seit letzter Nacht nicht mehr S2, sondern S7. Denn bis gestern ist die S2 auf zwei verschiedenen Strecken gefahren. Eine S2 fuhr über Dammtor und Sternschanze bis Diebsteich und die andere S2 über Jungfernstieg und Landungsbrücken bis Altona. Zurück aber über Dammtor, also quasi als Ringbahn. Das geht wegen eines gesperrten Gleises an der Holstenstraße nicht anders. Und deswegen hat die Bahn jetzt gesagt, wir geben den beiden Linien unterschiedliche Namen. Dann kommt am Gleis auch keiner mehr durcheinander. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass die Pendlerinnen und Pendler, wenn sie da morgens verschlafen am Gleis stehen, sagen, S7 kenne ich nicht. Aber nein, wir haben sie gefragt, heute früh am Bahnhof Bergedorf und nix als hanseatische Gelassenheit.
Dann steigt hier ein, ob hier eine S7 oder S45 fährt, ist ja eigentlich völlig egal.
Ich denke, das ist eine gute Idee und die Umsetzung und die Information war auch ausreichend.
Es ist einfach nur ein neuer Name und war klar, dass das so kommen würde, war ja überall angekündigt.
Ja, so sind wir eben in Hamburg, lassen uns durch nix erschüttern. Jedenfalls nicht dadurch, dass unsere S-Bahn plötzlich anders heißt. So, und ich fahre jetzt auch S-Bahn. Mal sehen, wie die heißt. Und ich treffe mich gleich noch mit einer lieben Kollegin zum Essen. Euch wünsche ich auch noch einen gemütlichen Abend und sage Danke an Regina Dinter für den guten Ton. Alle Hamburg-Infos findet ihr wie immer verlässlich in der NDR Hamburg-App. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.